Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Zu Gast ist heute die Schriftstellerin Melanie Raabe. 4 Thriller hat sie veröffentlicht mit sehr großem Erfolg. Herzlich willkommen, Frau Raabe. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind.
Dankeschön, ich freue mich auch.
4 Thriller. Ich habe extra geübt vorher. Gibt es eigentlich kein deutsches Wort für Thriller?
Ich sage ja immer ganz gerne Spannungsroman. Das heißt natürlich nicht unbedingt das Gleiche. Ich habe aber das Gefühl, dass es das, was ich mache, ganz gut beschreibt. Sowas auf der Schnittstelle zwischen Roman und Genre.
Und Genre Thriller.
Ja, ich sage es nicht nochmal, ich kann es nämlich überhaupt nicht gut. Thriller, gar nicht so leicht.
Ja, aber geht. Mir ist ja noch aufgefallen, dass in Ihren 4 Thrillern, in Ihren 4 Romanen, tauchen immer Mauersegler auf. Und sei es als Tattoo.
Ja.
Das müssen Sie erzählen.
Warum? Ich freue mich, dass es mal jemandem auffällt. Ich liebe Mauersegler und habe irgendwie so einen ganz starken Bezug zu denen. Und das ist für mich irgendwie, wer die nicht kennt, das sind diese kleinen, super wendigen Vögel, die ungefähr im April zu uns kommen und im Hochsommer wieder abhauen und diese schrillen Laute ausstoßen, die ich total mit Sommer und Glück verbinde und die so ganz waghalsige Kunststücke am Himmel vollführen. Und ich liebe diese Tiere, ich betrachte die wahnsinnig gerne im Sommer, wenn sie da sind. Ich erwarte ihre Ankunft jedes Jahr. Ich verfolge das online, wann die kommen. Also es gibt online viele Mauerseglerfreunde, die sich da austauschen über die ersten Sichtungen. Ich bin da echt so ein kleiner Nerd und deswegen irgendwie hat sich das so eingeschlichen, dass ich die immer in irgendeiner Form im Buch einbaue. Ja. Ist noch niemand aufgefallen, außer meinem Lebensgefährten, der die auch so gerne mag, tatsächlich.
Im Deutschlandfunk Kultur, Melanie Raabe. Wir haben im März miteinander gesprochen. Heute senden wir das Gespräch noch einmal. Vor 5 Jahren hat Melanie Raabe ihren ersten Roman veröffentlicht, den Psychothriller Die Falle. Ein Buch, das aus dem Stand zum Bestseller wurde. Das wiederholte sich dann mit den weiteren Büchern. Und jetzt hat Melanie Raabe ihren 4. Roman veröffentlicht. Zu dem kommen wir noch. Aber Frau Raabe, man müsste sagen, eigentlich ist es ihr 8. Roman, wenn man die 4 mitzählt, die nicht veröffentlicht wurden, oder?
Ja, das stimmt, tatsächlich. Jetzt haben wir langsam so einen Break-Even, den Punkt, an dem ich genauso viel veröffentlicht, wie in der Schublade liegen habe. Ja.
Was waren denn das für Bücher?
Ich habe mich tatsächlich so an das Genre Spannung rangetastet. Ich habe nicht damit begonnen. Ich habe erst ganz klassische Romane geschrieben. Mein allererstes Werk war so ein klassischer Coming-of-Age-Roman, wie vielleicht viele erste Romane. Der 2. war auch ein ganz klassischer Roman, hat überhaupt noch nichts mit Spannungsmotiven zu tun. Und dann so ab dem 3., 4. Buch habe ich gemerkt, mich reizen die Mittel der Spannung so ein bisschen. Also ich habe das Gefühl bekommen, dass man alle möglichen Themen mit den Mitteln der Spannung erzählen kann. Und habe dann angefangen, damit so ein bisschen rumzuexperimentieren. Erst sehr erfolglos und dann irgendwann hatte ich Glück und bin bei meinem jetzigen Verlag gelandet.
Aber Sie haben doch alle 4 Romane jeweils Verlagen angeboten, ne?
Absolut, ja. Das ging über einen langen Zeitraum. Beim ersten, das ist schon eine Weile her, war ich natürlich noch völlig naiv, habe das alles selber ausgedruckt, damals noch mit meinem Tintenstrahldrucker und habe riesige Pakete zur Post gebracht und selbst an die Verlage geschickt. Das kam natürlich alles zurück mit so Standardabsageschreiben, die ich übrigens letztens, als ich mein Büro aufgeräumt habe, nochmal gefunden habe. Das war sehr lustig. Und dann habe ich angefangen, mich so ein bisschen umzuhören, mich auch so ein bisschen versucht zu professionalisieren und rauszufinden, wie findet man eigentlich einen Verlag? Denn so, wie ich es bisher probiert habe, klappt es ja offensichtlich erstmal nicht. Und dann habe ich mich auf die Suche nach einem Literaturagenten gemacht. Und mit dem habe ich dann meinen ersten Roman ein bisschen überarbeitet, habe da wirklich nochmal viel Zeit und Energie und Herzblut investiert. Aber auch das hat dann keine Früchte getragen. Aber irgendwie, wie es so ist, wenn man schreibt, man hat dann relativ schnell eine neue Idee und brennt da wieder für und will das umsetzen. Und dann habe ich relativ schnell einen 2. Roman geschrieben, mit dem genau das Gleiche passiert ist. Und dann habe ich irgendwie gedacht, alle guten Dinge sind 3 und habe irgendwie einen 3. Roman geschrieben, mit dem genau das Gleiche passiert ist. Und die Runde habe ich dann nochmal gedreht mit dem 4. Roman. Also es hat sich wirklich hingezogen und ich erzähle das jetzt so locker, weil es im Nachhinein ja irgendwie alles gut geworden ist. Aber zu der Zeit war ich natürlich ordentlich geknickt. Ne?
Ich ja, aber genauso, ich meine, ja. Was für ein Wahnsinn. Also 4 Romane und die haben Sie ja auch nicht mal an so einem Wochenende geschrieben, sind
ja,
abgelehnt
stimmt,
worden.
Ja.
Woher haben Sie denn da die Courage genommen, sich nochmal hinzusetzen?
Courage war das gar nicht. Das war einfach die Tatsache, dass ich wirklich gern schreibe. Das war damals ja eher wie ein Hobby. Ich habe das zwar mit sehr viel zeitlichem Einsatz und mit viel Herzblut betrieben, aber jemand, der gerne in seiner Freizeit Handball spielt, der das gerne macht, der hört ja auch nicht damit auf, nur weil es nicht von Erfolg gekrönt ist oder weil er keinen Meistertitel gewinnt oder so. Und ich habe einfach erstmal wirklich nur für mich geschrieben. Irgendwann ist das so ein bisschen frustrierend geworden, die vielen Absagen, weil irgendwann natürlich auch der Wille gewachsen ist, gelesen zu werden. Aber ganz am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das noch sehr spielerisch genommen. Und ich habe auch ganz lange gebraucht, bis ich überhaupt mal freiwillig irgendwie im Text gezeigt habe. Also es klingt jetzt im Nachhinein komisch, aber ich habe ganz lange wirklich nur für mich geschrieben und war damit auch lange total zufrieden.
Ja, das erklärt das mit dem Hobby ganz gut.
Ja.
Gibt es denn diese Manuskripte noch? Werden Sie die vielleicht jetzt doch irgendwann noch veröffentlichen?
Ah, gute Frage. Also ich weiß nicht. Es gibt die noch, ja. Die liegen auf irgendeiner externen Festplatte bei mir zu Hause. Aber ich kann mir nicht so richtig gut vorstellen, mit den Manuskripten nochmal rauszugehen. Also gar nicht, weil ich mich für die schäme. Das sind Texte aus einer anderen Zeit, aber ich glaube, das sind gute, zum Teil auch rohe Texte, die irgendwie auch nochmal einen ganz anderen Wert haben, vor allem auch für mich. Aber ich stelle fest, dass ich mich immer am liebsten literarisch so für die nächsten 1,5 bis 2 oder vielleicht sogar 3 Jahre mit dem befassen möchte, was mich jetzt gerade interessiert. Da hängt ja auch viel dran, Interviews, eine Lesereise. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, jetzt über einen Stoff zu sprechen, der etwas behandelt, was ich geschrieben habe, als ich Anfang 20 war oder so. Das ist für mich doch relativ weit im Rückspiegel verschwunden. Und ich schreibe ja auch gern, ich mag es gerne, mir neue Sachen auszudenken mit dem, was ich jetzt kann und so.
Denn jetzt sind Sie ja schon Ende 30, kann ich mal zwischendurch verraten. Aber warum denn überhaupt Thriller, Spannungsromane?
Das ist für mich gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich glaube ich, und das meine ich wirklich überhaupt nicht kokett oder so, weil ich glaube ich keine super typische Spannungsautorin bin. Das hat zum einen damit zu tun, dass ich wirklich lächerlich zart beseitet bin selber. Und einen ganz großen Teil der heutigen Spannungsliteratur, der ist zum Teil sehr hart, es hat ja alles seine Relevanz und Berechtigung, der aber teils sehr hart ist, sehr gewalttätig ist, sehr blutig ist. Ich kann das tatsächlich vieles gar nicht lesen. Und was mich tatsächlich interessiert, sind gar nicht jetzt Aufklärungsarbeit von Polizei, Morde, Serienkiller, das gibt's alles bei mir nicht. Was mich interessiert, sind Geheimnisse und Mysterien und Rätsel. Das hat mich schon immer gereizt.
Und Zweifel auch, nicht?
Absolut.
Also ich finde das so interessant, weil Sie wirken ja jetzt so im Interview, Sie wirken so fröhlich und ausgeglichen und positiv und Sie schreiben aber so überzeugend von psychischen Ausnahmezuständen.
Ja.
Ganz häufig ist eine Frau da, die irgendwann an ihrem Verstand zweifelt und nicht weiß, spinne ich jetzt oder ist das jetzt wirklich so?
Ja, tatsächlich. Also wir haben ja alle irgendwie unterschiedliche Facetten. Und ich glaube, das stimmt. Ich bin ein sehr positiver Mensch. Ich bin ein sehr optimistischer Mensch, trotz allem, was so in der Welt passiert. Aber ich bin auch sehr durchlässig für die Dinge, die mich umgeben, für die Dinge, die ich in der Zeitung lese und so weiter und so weiter. Und ich kann manchmal gar nicht genau sagen, wo die Stoffe herkommen, die ich kreiere und warum sie in eine bestimmte Richtung führen. Aber ich glaube, wir leben alle in sehr verunsichernden Zeiten. Und das lässt natürlich auch mich nicht kalt. Und ich glaube, das spiegelt sich in meinen Romanen, dass wir diese zum Teil wirklich sehr verunsicherten Figuren haben, die an allem zweifeln, sogar manchmal ganz massiv an sich selbst und am eigenen Verstand. Ich glaube, da kommt das her. Ja, und da drückt sich einfach eine Facette meiner Persönlichkeit aus, aber natürlich nicht alles. Da müsste ich dann Liebesromane auch noch schreiben und Fantasy und Science-Fiction und ganz viel Sachbuch, um alle meine Facetten ausdrücken zu können.
Naja, es gibt ja immer so 2 populäre Thesen. Das eine ist, ich schreibe das, weil das so ein Kontrast ist zu meinem eigenen Leben.
Ja.
Oder ich schreibe das, weil ich darin eben auch eigene Erfahrungen, aber die Erfahrung kennt ja wahrscheinlich jeder. Und sei es nur, weil man einen Schlüssel verlegt hat, dass man sagt, sag mal, spinnig, wo ist denn der?
Ja, absolut. Ja, das stimmt.
Und Sie selbst lesen aber, sagen wir mal, dieses skandinavische Genre dann also nicht so gerne, ja? Die ist ja im Allgemeinen sehr blutig.
Ja, da habe ich tatsächlich so meine Schwierigkeiten mit. Also ich überlege mir tatsächlich, weil ich da wirklich so ein kleines Sensibelchen bin, sehr genau, was ich in meinen Kopf lasse. Weil ich auch jemand bin, der es da halt überhaupt nicht wieder rauskriegt. Und habe eine sehr rege Fantasie und ich schlafe dann schlecht. Und habe dann Angst im Parkhaus und so. Also da bin ich tatsächlich sehr vorsichtig.
Melanie Rabes jüngster Roman heißt »Die Wälder«. Der Plot. Eine junge Frau, Ärztin in einer Großstadt, fährt in das Dorf ihrer Kindheit, um ein Verbrechen aus ihrer Kindheit aufzuklären und vielleicht sogar zu rächen. Also das habe ich jetzt arg verkürzt. Wie würden Sie den Plot zusammenfassen, Frau Rabe?
Ach, ich finde, Sie haben das sehr gut gemacht. Das ist so der Kern der Geschichte. Eine junge Frau versucht, ihrem kürzlich verstorbenen besten Freund seinen letzten Wunsch zu erfüllen, nämlich seine Schwester zu finden, die in den Wäldern, die das Dorf umgeben, in dem die alle gemeinsam aufgewachsen sind, verschwunden ist. Und um das zu tun, muss sie sich ganz massiv ihrer eigenen Vergangenheit und vor allem auch ihren eigenen Ängsten stellen.
Das sind nämlich ganz tiefe, dunkle und unheimliche Wälder.
Ja.
Das Schlimmste Vorstellbare für heutige Menschen ohne Handyempfang.
Ja, stimmt. Ja.
Obwohl, ich muss sagen, wirklich unheimlich sind doch eher die Menschen in diesem Buch.
Absolut. Total. Also der Wald ist sagenumwoben und mystisch und ich habe mir da viel drumherum ausgedacht. Aber natürlich ist der Wald primär auch deswegen unheimlich, zumindest im Dunkeln, weil er so ein unübersichtliches Terrain ist und man nicht so richtig weiß, was wo lauert. Und per se sind es natürlich eher die Menschen, die in diesem Wald lauern, die unheimlich sind.
Mhm. Ja. Und dieser Roman spielt auf zwei Zeitebenen, also im Jetzt und in der Kindheit der Protagonisten. Und dann wird die Geschichte auch noch aus der Perspektive verschiedener Personen erzählt. Das zieht sich eigentlich durch alle Ihre Bücher, diese verschiedenen Perspektiven. Warum wählen Sie dieses Stilmittel so gern?
Ich glaube, es liegt mir einfach nahe, mich in verschiedene Perspektiven reinzuversetzen. Es macht mir großen Spaß. Ich mag diesen Figuren dann auch einen unterschiedlichen Blick auf die Welt, eine unterschiedliche Sprache zu geben. Und ich glaube, bei den Stoffen, die ich bisher immer gewählt habe, bietet sich das einfach auch erzählerisch sehr an, verschiedene Blickwinkel auf eine Geschichte zu ermöglichen, die vielleicht zum Teil auch konträr sind. Vielleicht aber auch am Ende verschmelzen zu einem Blickwinkel. Das spiele ich einfach gerne mit.
Naja, es erhöht natürlich auch die Spannung.
Das auch, das stimmt, ja.
Und vielleicht zeigt es auch, naja, mein Blick ist auch nicht der einzig mögliche.
Absolut. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Das finde ich ganz wichtig. Die Figuren haben vielleicht Scheuklappen auf, aber ich möchte, dass meine Leserinnen und Leser da irgendwie einen weiteren Blick auf die Geschichte haben. Und es hilft mir natürlich auch immer, eine Geschichte anzureichern, weil ich auch immer versuche, oder ich versuche das gar nicht aktiv, aber es passiert natürlich jedes Mal, dass ich nicht nur in Anführungsstrichen einen Spannungsplot erzähle, sondern dass sich auch immer andere Themen einschleichen. Und für mich heißt es dann am Schreibtisch immer anreichern, anreichern, anreichern über den Spannungsplot hinaus. Und dann gibt es immer noch mindestens ein anderes großes Thema im Roman. Diesmal ist es Freundschaft. Im letzten Roman, den ich geschrieben habe, war es eher Gerechtigkeit. Und das aber immer vor dem Hintergrund einer Spannungshandlung. Und
ach, das ist ja interessant, dass Sie diese Themen so sehen. Ich habe vor allem das Thema Rache gesehen.
Ja.
Und
ja,
die Frage, wie man damit umgeht. Und nicht nur in diesem Roman, die Wälder, sondern auch in zwei anderen. So Schuld auch, da wird jemand überfahren. Und was machen wir nachts? Keiner hat es gesehen, wir fahren einfach weiter.
Ja.
Sie sagen Freundschaft. Ich hätte jetzt ja, stimmt. Aber ich fand das Rachemotiv schon auch sehr interessant.
Ja, absolut, finde ich auch. Das ist aber auch genau das, was ich meine, wenn ich sage, ich versuche, das anzureichern. Ich lese natürlich selber gerne Bücher, in denen verschiedene Themen aufblitzen und an denen ich mich andocken kann an der Stelle, die mich am meisten interessiert. Und diese unterschiedlichen Lesarten sind natürlich alle total legitim. Natürlich geht es auch in gewisser Art und Weise um Rache in diesem Roman und ob das richtig ist oder nicht und was es mit den Leuten macht. Aber für mich stand tatsächlich ein anderes Motiv im Vordergrund. Freundschaft, aber auch Trauer beispielsweise. Also ich habe das Gefühl, dass ganz viele Figuren in dem Roman in die Wälder so agieren, wie sie agieren, weil sie trauern. Vor allem meine Hauptfigur, die ihren besten Freund betraut. Ich glaube, die wird ganz viele von diesen Dingen niemals tun, wenn ich gerade ihr bester Freund gestorben wäre.
Was mir ja auch gut gefällt an ihren Figuren, dass die so menschlich sind, also im Sinne, die sind eben ambivalent, nicht die Guten sind immer gut und die Bösen sind immer böse, also auch die Guten sind mal feige oder schließen sich mal den falschen Leuten an oder treffen die falsche Entscheidung und so, und das finde ich schön.
Das freut mich, mir ist das wahnsinnig wichtig, also ich weiß tatsächlich auch, dass es viele Leserinnen und Leser gibt, die das nicht so gutieren, die eher reine Helden mögen, an die man sich vielleicht so ein bisschen andocken kann, mit denen man sich gerne identifiziert, aber ich finde es gerade auch bei weiblichen Figuren wichtig, dass die Facetten haben, dass es nicht entweder die reine perfekte Powerfrau ist oder die böse Bitch oder was auch immer, sondern dass es wirklich bei allen Figuren Facetten gibt und dass die vor allem ja alle, auch der Böse denkt ja nicht, ich bin böse, der hat ja auch seine Gründe für das, was er tut, auch wenn ich als Melanie die vielleicht überhaupt nicht verstehen kann. Und das finde ich halt wichtig, dass das aufschimmert, weil sonst sind Figuren hohl und dann folgen wir denen auch nicht gerne, glaube ich.
Hm. Sie haben vorhin gesagt, Frau Rabe, dass Sie das nicht so mit diesen blutigen Thrillern haben. Also das stimmt, aber obwohl es gibt schon ein paar Tote, aber die werden nicht genüsslich geschlachtet, wie in manchen anderen Büchern. Und trotzdem ist auch mit Ihrem Roman Die Wälder, ist es Ihnen wieder gelungen, so ein doch sehr spannendes Buch zu schreiben. Und ich kann nur den Tipp geben, man sollte nur damit anfangen, wenn man viel Zeit hat zum Lesen, weil man ansonsten, also Verabredung hin, Frühjahrsputz her, das dann sowieso alles dann vergisst. Die Nagelprobe bei all solchen Spannungsromanen ist ja immer die Auflösung. Also gerade wenn die Handlung vorher eine überraschende Wendung nach der anderen schlägt, also die Spannung schraubt sich sozusagen immer weiter nach oben. Und dann die Auflösung darf dann nicht zu platt sein. Ne?
Absolut, sonst habe ich als Leserin dann auch das Gefühl, dass das Ganze in sich zusammenfällt wie ein Soufflé, in das vielleicht viel Arbeit gesteckt wurde, aber das dann doch irgendwie nicht richtig aufgegangen ist. Das ist natürlich schwierig zu erzeugen. Da gibt es natürlich sicherlich auch immer unterschiedliche Meinungen darüber, was gelungen ist, was nicht gelungen ist. Ich mag es vor allem, wenn in der Auflösung noch andere Dinge aufscheinen. Also wenn die Auflösung sich nicht nur auf die Spannungsebene bezieht, sondern wenn auch noch andere Dinge aufgelöst werden, die vorher im Roman angeklungen sind. Das finde ich irgendwie immer ganz schön, wenn man da vielleicht nochmal so einen doppelten Rittberger hat und nicht nur einen einfachen. Probiere ich immer, klappt natürlich nicht immer, aber ich gebe mir Mühe.
Und dann noch einen dreifachen Tulip hinterher.
Genau.
Wie machen Sie denn das? Haben Sie vorher, machen Sie so, es gibt ja immer so Bilder, so Skizzen an der Wand, so Plots aufgeschrieben, Pfeile hier und da? Oder kommt es so beim Schreiben?
Ich glaube, ich bin so eine Mischform. Ich habe schon einen Plan, wenn ich anfange zu schreiben. Ich habe ein Exposé. Ich weiß, wer die wichtigsten Figuren sind. Ich weiß, was der Kern der Geschichte ist. Ich weiß, was ich ungefähr damit ausdrücken will. Und ich weiß, wo ich hin möchte. Also ich weiß auf jeden Fall immer das Ende, bevor ich anfange zu schreiben. Das hat genau mit dem zu tun, was Sie gerade angesprochen haben. Ich hätte echt Angst, dass ich gerade mit diesen großen, düsteren Geheimnissen und Rätseln, die ich immer gerne erzähle, dass ich ein riesiges Fass aufmache und dann selber überhaupt nicht weiß, was drin ist und dann keine befriedigende Lösung finde. Deswegen, ich suche diese Lösung immer, bevor ich anfange zu schreiben und schreibe darauf hin. Aber alles, was so zwischendrin passiert, welche Wendung das nochmal nimmt, das überlege ich mir wirklich, während ich schreibe. Aber das Ende steht fest. Das habe ich auch bisher noch nie geändert. Auch wenn ich habe jetzt tatsächlich gestern nochmal das Exposé zu Die Wälder rausgeholt, weil ich das für ein anderes Projekt mir nochmal anschauen musste und das überarbeiten wollte. Und habe festgestellt, dass es ganz anders aussieht als das Buch. Das war mir irgendwie gar nicht klar. Ich habe mich so weit davon entfernt. Aber das Ende war schon so.
Mhm. Und in jedem Ihrer Romane gibt es auch eine Liebesgeschichte. Sind Sie eigentlich so eine romantische Seele?
Ja, kommt drauf an, wie man das definiert. Also ich bin jetzt gar nicht so Rosen zum Valentinstag und Kerzen und Dinner und Candlelight und so. Aber ich bin, glaube ich, sehr auf eine bestimmte individuelle Art romantisch. Und ich finde, Liebe ist die größte Macht des Universums, absolut, dazu stehe ich. Und das schimmert, glaube ich, auch in meinen Büchern immer wieder auf, die an vielen Stellen sehr düster sind, natürlich. Aber ich glaube, dass ich überhaupt keine hoffnungslosen oder tristen Bücher schreibe und dass am Ende auch immer viel Hoffnung aufschimmert. Und es hat natürlich vor allem auch mit den Liebesgeschichten zu tun.
Das stimmt. Die Schriftstellerin Melanie Rabe ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist 39 Jahre alt und wurde, so steht es in den Klappentexten ihrer Bücher, in Jena geboren. Allerdings scheint Jena dann in ihrem Leben nach der Geburt weiter keine Rolle gespielt zu haben.
Ja, das stimmt. Also ich bin tatsächlich nicht in Jena aufgewachsen, sondern habe die ersten 8 Jahre meines Lebens in einem kleinen Dorf in der Nähe von Jena verbracht. Aber ich kenne Jena ganz gut. Also meine Großeltern leben dort, ich habe dort noch Familie, ich bin oft da. Und es ist auch einfach irgendwie eine schöne Geburtsstadt, finde ich. Es klingt auch direkt so literarisch.
Das klingt schöner als geboren in Greitschen, ne?
Ja, das stimmt. Und das ist so winzig und das kennt keiner. Und dann ist Jena doch irgendwie. Das hört sich doch gut an.
Das stimmt. Wie sind Sie denn da aufgewachsen?
Ganz behütet, ganz Bullerbü-artig tatsächlich. Also ich glaube, Dorfkindheit im Osten war genauso wie Dorfkindheit im Westen. Man ist auf Bäume geklettert, hat mit seinen Freunden gespielt. Das war Helikoptereltern gab es noch nicht, also wir waren wahnsinnig viel draußen und hatten da irgendwie eine richtig nette Zeit. Also so diese frühe Kindheit von 0 bis 8 mit der ganzen Verwandtschaft, den ganzen alten Freundinnen, die ich irgendwie schon hatte, seit ich krabbeln konnte. Das war total schön tatsächlich.
Bei dem Roman Die Wälder, der spielt ja auch in großen Teilen eben in der Kindheit der Protagonisten. Ja. Und da ist es auch ähnlich. Die Kinder sind ziemlich auf sich gestellt, also im Guten wie im Schlechten. Ja. Also keine Helikoptereltern, die können da rumtoben, wie sie wollen. Werden nicht dauernd beaufsichtigt, auch nicht dauernd gefördert. Aber sie werden auch nicht wirklich ernst genommen von den Erwachsenen. Ja. Ne? Es gibt so eine Stelle, wo Mini oder Nina, wie auch immer sie nun heißt, an einer Stelle sagt sie zu ihren Eltern, die eben sie nicht ernst nehmen, weil sie ein Kind ist, das verzeihe ich euch nie.
Ja, da spricht vielleicht ein bisschen die Autorin, weil ich das auch ganz unverzeihlich finde von den Eltern an dieser Stelle. Ich habe das zum Glück als Kind nie so erlebt. Ich habe mich immer sehr ernst genommen gefühlt als Kind, zumindest von meiner Familie und von meinem Umfeld. Aber diese Ungerechtigkeit, wenn man als Kind, wenn einem nicht geglaubt wurde, man nicht ernst genommen wurde, weil, sei es jetzt vielleicht von Lehrern oder irgendwelchen anderen Erwachsenen, die kann ich immer noch sehr gut nachvollziehen. Da entstehen ja im Roman auch wirklich ganz ungute Dinge.
Kommen wir mal wieder zu Ihnen, Frau Rabe. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben Sie im Grunde genommen zwei Väter. Also einen Erzeuger und einen, der sich um Sie gekümmert hat.
Ja, also ich für mich habe einen Papa, mein Vater, der mich aufgezogen hat, der da ist, seit ich ein Säugling bin. Genau, also ich würde immer sagen, ich hab einen Papa und mehr brauche ich gar nicht.
Und Sie haben aber einen biologischen Vater?
Ja.
Aus Benin. Mhm. Welche Rolle hat das in dem Dorf gespielt, dass sie schwarz sind?
Im Dorf glaube ich gar nicht. Also da kannte jeder jeden. Ich war ja schon immer da. Ich war jetzt auch nicht das neue Kind oder so. Da ist mir das gar nicht. Das war einfach überhaupt kein Thema. Das klingt so kurios, gerade in heutigen Zeiten.
Ja, ist traurig, aber, ne? Dass das heute so kurios klingt,
total.
Habe ich gedacht.
Aber so war das tatsächlich. Mitten in Thüringen, ja.
Sie haben jetzt immer gesagt, bis zum Alter von 8 waren Sie da, dann sind Ihre Eltern mit Ihnen weggezogen nach Nordrhein-Westfalen. Warum eigentlich?
Ach, das sind freiheitsliebende Menschen, die das irgendwie gar nicht gut fanden, wie das gegen Ende aus dem Zug ging in der DDR, die raus wollten, die reisen wollten. Ich habe ganz junge Eltern, die wollten was sehen von der Welt und die wollten ihre Meinung sagen dürfen und völlig verständliche Impulse, finde ich. Und klar, die wollten weg mit uns, die wollten auch, dass wir raus können und einen größeren Horizont erschlossen bekommen und so.
Aber und das war ja irgendwie rund um den Mauerfall, kurz vorher oder kurz hinterher?
Ja, wir sind direkt danach weg. Der Gedanke war wohl früher schon da, hat man mit mir natürlich nicht unbedingt geteilt. Ich war 8, ich hatte andere Interessen. Ja. Aber wir sind dann direkt los mit dem Trabi.
Ja, für Sie war das sicher bitter, ne?
Für mich war das ganz, ganz aufregend. Also ich wundere mich tatsächlich, wie ich als Kind drauf war. Ich war so gerne dort, wo wir gelebt haben. Aber als wir uns auf den Weg gemacht haben, ich war, glaube ich, ein paar Stunden traurig, habe mich von meinen Freundinnen verabschiedet und dann fand ich es ganz, ganz toll, dass wir jetzt woanders hinfahren und fand das aufregend. Ja, als Kind ist man einfach doch nochmal ganz anders resilient als Erwachsener. Also ich bin da unglaublich gut mit klargekommen. Und heute ganz anders bei mir.
Und immerhin, Sie kamen in eine Stadt mit sage und schreibe 25.000 Einwohnern.
Immerhin, oder? Mehr als 300 oder 400.
Genau. Also da haben Sie sich dann schnell eingelebt, ja?
Total. Absoluter Glücksfall meines Lebens, da in Wiel zu landen, im Oberbergischen. Direkt neue Freunde gefunden, mit den Kindern dort eine gute Zeit gehabt, nie gehänselt worden. Das ist im Nachhinein, das habe ich als Kind damals als vollkommen normal und gegeben hingenommen. Aber wenn ich jetzt so daran zurückdenke, hätte das natürlich auch ganz anders laufen können. Und auch da hatte ich einfach eine total gute Zeit, bin dann später auf das kleine Dorfgymnasium da gegangen oder Kleinstadtgymnasium und habe mir in der Stadtbibliothek säckeweise die Bücher rausgeschleppt und bin mit meinen Freunden dann irgendwie, als wir Teenager waren, nachts über die Mauer zum Freibad geklettert und wir waren da nackt baden. Und also wirklich so, wie man sich Kleinstadtjugend im besten Sinne vorstellt, so war das bei uns.
Und Sie haben Theater gespielt.
Ja, tatsächlich. Das war gut für mich. Es gibt in Wiel so ein kleines, semiprofessionelles Theater. Und ich war ein sehr, sehr schüchterner Teenager. Also ich bin, wie wahrscheinlich die meisten Leute, die sich entscheiden, dass sie den Großteil ihres Lebens damit verbringen wollen, allein zu Hause zu sein und sich Geschichten auszudenken. Wie die meisten dieser Leute bin ich eher introvertiert. In der Schule habe ich mich selten gemeldet, weil ich nicht gerne vor anderen Leuten gesprochen habe. Und ich war immer ein bisschen schüchtern. Diese Theaterspielen haben mich Freunde einfach mal mitgenommen, die da schon länger dabei waren, da schon länger auf der Bühne standen. Das hat echt so ein bisschen geholfen, mich so aus meinem Schildkrötenpanzer so ein bisschen herauszuholen.
Das Theater gibt es ja immer noch.
Ja, das gibt es immer noch.
Was haben Sie dann eigentlich gemacht nach dem Abitur? Als Sie Ihre 4 Bücher geschrieben haben, Sie müssen ja von irgendwas gelebt haben.
Ja, tatsächlich. Also ich bin erstmal nach Bochum gegangen und habe natürlich Literaturwissenschaft studiert und Medienwissenschaft. Habe dann erstmal gedacht, okay, ich habe zwar nebenher geschrieben, aber ich habe überhaupt nicht den Gedanken gehabt, dass das ein Job sein könnte. Das ist in meiner Lebenswirklichkeit überhaupt nicht aufgetaucht, dass ich Schriftstellerin werden könnte. Unter anderem deswegen habe ich gedacht, Journalismus ist der richtige Weg für mich. Ich spreche gerne mit Menschen. Ich höre in den meisten Fällen auch viel lieber zu, als dass ich rede. Ich habe ein großes Interesse an Leuten und habe dann Volontariat gemacht bei einem Stadtmagazin in Köln. Ja, bin dann in Köln geblieben und als freie Journalistin durch die Stadt geflitzt. Und für das Stadtmagazin, dann zum Teil auch für die Kölnische Rundschau und war dann einfach so ein bisschen Lokalreporterin. Es hat mir großen Spaß gemacht. Die Geschichten, die ich da so aufgeschnappt habe, die füttern mich immer noch.
Ja, und dann erschien 2015 der Roman Die Falle. Und bevor der überhaupt in Deutschland erschienen ist, wurden schon die Lizenzen, also die Übersetzungsrechte, in 20 Länder verkauft und dann hier sofort von 0 auf 100 in die Bestsellerlisten geschossen. Das muss doch ganz schön heftig gewesen sein für Sie, Frau Raabe. Lokaljournalistin, 4 unveröffentlichte Manuskripte in der Schublade und dann plötzlich ein Bestsellerstar.
Ja, ich war zu dieser Zeit tatsächlich ein bisschen verwirrt, weil mir das sehr, sehr surreal vorkam. Gerade auch mit dieser Vorgeschichte, dass so lange niemand meine Bücher haben wollte und dann passierte das. Das war irgendwie doch sehr unerwartet, aber natürlich auch total schön. Also ich habe mich sehr gefreut, aber ich musste das für mich auch erstmal so richtig begreifen. Das klingt so ein bisschen kitschig und klischeehaft, aber das fühlte sich wirklich an wie ein Traum im wahrsten Sinne des Wortes, als würde man vielleicht irgendwie wieder aufwachen und das wäre wieder weg. Ich kann es nicht so richtig erklären, aber es war ein merkwürdiges Gefühl.
Und jetzt, 5 Jahre später, wie lebt es sich mit dem Erfolg?
Ach, es ist wirklich der Traumjob. Es ist einfach wirklich ein Traum. Also, dass ich dafür bezahlt werde, mir Dinge auszudenken und die aufzuschreiben und da irgendwie den ganzen Tag rumzuspinnen. Ich habe manchmal fast ein schlechtes Gewissen, dass ich dafür Geld bekomme, wirklich. Das ist so verrückt. Und
es wird niemand gezwungen, Frau Raabe. Sie können sich entspannen.
Das stimmt natürlich. Also ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich das machen darf, was ich gerade mache. Ich hoffe, das geht noch ein bisschen so weiter. Ich werde immer schreiben, ob ich Erfolg habe oder nicht. Aber es ist wirklich schön, gelesen zu werden. Also ich mache auch gerade wieder Veranstaltungen, um dann meine Leserinnen und Leser zu treffen am Signiertisch oder so. Das ist einfach so eine Freude. Das kann ich gar nicht ausdrücken. Das ist ganz toll.
Eine glückliche Autorin, auch wenn die Lesereisen und Signiertische ja gerade Pause machen. Melanie Raabe schreibt mit sehr großem Erfolg sehr spannende Bücher. Sie hat inzwischen 4 Romane veröffentlicht und nach meinem Eindruck sind diese Romane im Laufe der Zeit, ja, wie soll man sagen, politischer geworden, gesellschaftspolitischer geworden. Ja. Also im 3. zum Beispiel spielt Gewalt gegen Frauen eine zentrale Rolle, Diskriminierung wird auch thematisiert. Da geht es um die Szene mit einem transsexuellen Menschen. Und jetzt in Melanie Raabes neuesten Roman, Die Wälder, sind das zwar nicht die zentralen Motive, das soll ja die Freundschaft sein, aber eben doch auch Motive neben anderen. Also Gewalt gegen Frauen und Kinder taucht auf. Und wie auch manch, dumme Bemerkung, weil eine der Figuren eine dunkle Hautfarbe hat. Frau Raabe, spiegelt das so eine persönliche Entwicklung bei Ihnen? Sind Sie selbst politischer geworden?
Vielleicht. Also ich hatte schon immer ein großes Interesse an all diesen Themen, natürlich wie die meisten Menschen. Ich kann jetzt nur darüber spekulieren, warum sich das in den letzten Jahren in meinen Büchern stärker niederschlägt. Das war tatsächlich gar nicht so eine bewusste Entscheidung, sondern ich gucke auch immer so ein bisschen, wo mich der Text hinträgt und welche Themen sich da so einschleichen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich Der Schatten, jetzt mein 3. Roman, Vor die Wälder geschrieben habe. Ich habe den begonnen, bevor die ganze MeToo-Debatte aufkam, aber ich habe mich schon ganz lange darüber geärgert, über Themen wie Machtmissbrauch und sexuelle Gewalt und wie darüber gesprochen, wie damit umgegangen wird und so weiter und so weiter. Und dann kam es tatsächlich so, dass als ich damit befasst war, dieses Buch zu schreiben, da sind einfach bestimmte Dinge passiert. Also irgendwann wurde Donald Trump zum Präsidenten gewählt. Dass das jetzt so ist, daran haben wir uns mittlerweile gewöhnt, weil das jetzt schon fast 4 Jahre her ist. Aber ich weiß noch, ich war da auf Lesereise, ich saß in Österreich alleine in meinem Hotelbett, ich wurde morgens wach. Ich schaltete den Fernseher ein, ich konnte es nicht glauben und ich saß allein in meinem Hotelbett und habe geheult, weil jemand, der völlig offensichtlich Rassist ist, Frauenverächter, Lügner, Betrüger, all das, alles, was irgendwie für mich höchst unanständig ist, Erfolg hat in unserer Welt und davon kommt mit so vielem. Das war so eins dieser Schlüsselerlebnisse, die, glaube ich, diesen Roman sehr geprägt haben, dass es einfach Leute gibt, die mit allem davon kommen. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall ein politischer Mensch, ich bin politisch interessiert, aber beim Schreiben empfinde ich die Haltung, die ich zu diesen Dingen entwickle und wie sich das in meinen Büchern ausdrückt, gar nicht als politisch, sondern eher als emotional. Mich ärgern diese Dinge. Ich finde das falsch, das macht mich wütend. Das überträgt sich dann auf meine Bücher. Das ist gar nicht so, dass ich das plane, mir das ausdenke und denke, das Buch soll relevant sein, das Buch soll aktuell sein. Das schleicht sich da ein über meine eigene Psyche irgendwie.
Das finde ich auch sehr schön. Also es sind jetzt keine, um das jetzt richtig einzuordnen, politischen Pamphlete,
ja,
sondern das kommt so. Mir hat zum Beispiel sehr gut gefallen, Sie haben so ganz, jetzt in dem jüngsten Roman Die Wälder, so ganz nebenbei kommt man irgendwann drauf, dass eine ihrer Figuren schwarz ist.
Ja.
Ein schwarzer Junge. Das, ja, ist am, das wird am Anfang gar nicht weiter ausgestellt. Wieso auch?
Ja, genau. Das zeigt auch so ein bisschen meine Perspektive auf das ganze Thema. Also für seine Freunde ist ja da nichts Besonderes, weder im Guten noch im Schlechten. Für sich selbst ja auch nicht. Und deswegen habe ich da die Leserin, die Leser einfach mit seiner Perspektive erstmal durchs Buch gehen lassen. Und es ist erstmal gar nicht relevant, wie er aussieht. Er könnte auch blond sein, es ist jetzt erstmal gar nicht so wichtig. Aber von seiner Umwelt wird es dann früher oder später halt an ihn herangetragen, dass es vielleicht für manche Leute doch wichtig ist.
Ich musste so denken an den amerikanischen Autor Colson Whitehead, der ja diesen großartigen Roman Underground Railroad geschrieben hat. Der handelt von der Sklaverei in den USA. Und der hat mal erzählt in einem Interview, dass er sehr, sehr lange gezögert hat, also er ist selbst Afroamerikaner, ob er dieses Buch schreibt, weil er eben auf diese Thematik nicht festgelegt werden wollte.
Ja.
Und wir erwarten ja, ich habe mich selbst dabei ertappt, jetzt beichte ich es Ihnen, weil ich so denke, Sie können das vielleicht verstehen. Ich habe mich selbst dabei ertappt, dass ich gedacht habe, komisch, bei der Melanie Rabe, die haben alle immer so ganz normale deutsche Namen und die Hautfarbe spielt gar keine Rolle. Und ich habe gesagt, sag mal, spinnst du? Ich würde das ja von einem Sebastian Fitzek nicht erwarten. Und das ist ja dieser furchtbar dumme Kurzschluss. Rassismus ist ja kein Problem von Menschen, die schwarz sind, sondern von uns allen. So wie Antisemitismus ja auch kein Problem der Juden ist, sondern von der gesamten Gesellschaft. Ne?
Ja, perfekt gesagt. Das kann ich nur genauso unterschreiben. Und für mich wäre es natürlich höchst langweilig, mich permanent nur mit diesem Thema zu befassen. Natürlich möchte man auf gar keinen Fall darauf reduziert werden. Es ist ein wichtiges Thema, aber natürlich besteht mein Leben aus tausend anderen Dingen, wie das von allen anderen auch. Und ich möchte die alle irgendwie in meinen Büchern ausdrücken, früher oder später.
Insofern fand ich das einen sehr, sehr eleganten Weg. Kommen wir mal zu einem politischeren Medium vielleicht als Ihre Romane, nämlich Twitter. Ich folge Ihnen ja seit einer Weile auf Twitter und hatte da das Gefühl, was Sie jetzt gerade so mit der Szene mit Trump erzählt haben, da ist auch ein sehr politisch denkender Mensch auch unterwegs. Und dann war ich jetzt etwas erstaunt. Ende Februar waren plötzlich Ihre Tweets bis 2016 gelöscht und inzwischen alle. Warum?
Ja, ich lösche meinen Twitter-Account tatsächlich. Ah. Das hat damit zu tun, ich bin auf Facebook aktiv, habe da meinen privaten Account und meine Facebook-Page für meine Leserinnen und Leser. Ich bin auf Instagram aktiv. Und ich habe mir für dieses Jahr, ich bin ganz groß, was Neujahrsvorsätze betrifft, und ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, weniger online zu sein, besser auf meine Zeit zu achten, weniger auf Social Media aktiv zu sein und da vor allem mein Gehirn zu beschützen und meine Schreibzeit zu beschützen. Und die allererste Aktion war zu überlegen, okay, du bespielst gerade 3 Social-Media-Accounts. Welcher ist dir aktuell am wenigsten wichtig oder welcher nervt dich am meisten? Und das war Twitter tatsächlich. Und dann habe ich mich entschieden, erstmal die Tweets nach und nach zu löschen. Einfach auch als Signal an die, die mir folgen, dass ich den Account bald abstelle. Ich werde das dann quasi auch nochmal schreiben, nochmal verkünden, weil ich habe vor Jahren schon mal meinen Twitter-Account gelöscht. Das Problem ist ja, wenn man seinen Account einfach löscht, ohne das möglichst vielen Menschen vorher mitzuteilen, denken die, dass man sie blockiert hat. Und dann kriegt man ganz, ganz viele Nachrichten von beleidigten Leuten, die sagen, ich habe dir doch gar nichts getan, warum hast du mich blockiert? Weil die den Unterschied nicht sehen, ob der Account einfach nur weg ist oder ob sie blockiert wurden. Bisschen kompliziert. Das Leben auf Social Media. Aber das ist so ein bisschen der Hintergrund, dass ich merke, ich bin nicht immun gegen diesen Reiz, da irgendwie nur ganz kurz das recherchieren zu wollen und dann in diesen Kaninchenbau zu fallen aus allen Informationen und allen Meinungen und allem, was da so rumschwirrt. Und ich ziehe mich da tatsächlich nach und nach ein bisschen zurück, weil ich merke, das ist ja auch alles gut erforscht, da wird ja viel drüber gesprochen, die Aufmerksamkeitsspanne wird bei uns allen immer kürzer, können uns immer schlechter konzentrieren und wir folgen auch viel mehr anderen fremden Gedanken als unseren eigenen. Und das habe ich bei mir auch ganz, ganz stark gemerkt, dass mich das beeinflusst und dass es vor allem mein Kerngeschäft behindert. Das Wichtigste, was ich ja habe, ist meine eigene Stimme, meine eigene Perspektive und die Fähigkeit, mich lange auf eine Sache zu konzentrieren. Und ich muss gestehen, ich habe gemerkt, dass diese Fähigkeit ein bisschen geschwunden ist. Und damit hängt das zusammen, dass ich graduell meine Social-Media-Präsenzen so ein bisschen eindampfe.
Und inzwischen hat Melanie Rabe ihren Twitter-Account tatsächlich gelöscht. und Donald Trump wurde inzwischen abgewählt. Einiges ist also passiert in den 9 Monaten seit unserer Begegnung im vergangenen März. Als wir im Frühjahr das Gespräch mit der Schriftstellerin Melanie Rabe aufgenommen haben, da schrieb sie gerade an einem Sachbuch. Ganz was Neues.
Ich schreibe tatsächlich gerade ein Sachbuch über Kreativität.
Ah, das ist ja auch das Thema, Sie haben ja noch einen Podcast, ne? Rabe und Kampf.
Richtig, mit einer guten Freundin, der Laura Kampf. Wir blicken aus sehr unterschiedlichen kreativen Perspektiven auf die Welt und unterhalten uns so einmal wöchentlich über alles, was irgendwie damit zu tun hat. Es richtet sich gar nicht jetzt an Menschen, die ihren Lebensunterhalt mit Kunst verdienen, sondern irgendwie an alle. Es geht um Inspiration, um Ideenfindung, um Prokrastination, um Social Media, um Originalität, um alles, was irgendwie um das Thema Kreativität herumzuspinnen ist. Da hat mich mein Verlag tatsächlich sofort angesprochen und gesagt, willst du uns darüber nicht ein Sachbuch schreiben? Und da hatte ich natürlich allergrößte Lust drauf. Ich finde das es ist so ein schönes Thema. Ich habe über die letzten 10, 20 Jahre hunderte von Büchern über genau dieses Thema gelesen, habe da einen sehr eigenen Blick drauf und möchte das so ein bisschen weitergeben, weil ich glaube, dass Kreativität ein Muskel ist. Ich glaube, dass man den trainieren kann. Ich glaube, dass jede und jeder kreativ ist, nur auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und das möchte ich gerne so ein bisschen spiegeln in diesem Buch. Und es macht riesigen Spaß, es zu schreiben.
Und inzwischen ist es erschienen unter dem Titel Kreativität. Nach den 10 Uhr Nachrichten können Sie im Deutschlandfunk Kultur die Autorin Anna Pritzkau hören. Sie spricht über das Ankommen in Deutschland. Das ist auch das Thema ihrer Geschichten, die sie gerade veröffentlicht hat.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.